Ja, es freut mich, dass der Gottesdienstraum voll ist und der Herr ist auferstanden. Und ich wünsche mir, dass wir das jetzt nochmal laut proklamieren können für unsere Nachbarn. Ich werde sagen, der Herr ist auferstanden und ihr könnt mir entgegenantworten, er ist wahrhaftig auferstanden. Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Genau, darum geht's heute Morgen. Jesus lebt und das Grab ist leer. Und wir leben 2000 Jahre später. Und ich weiß nicht, wie viel von dem, was wir heute noch unter Ostern verstehen, nicht schon längst einfach nur noch Tradition ist. Man wächst halt auf damit. Oder viele wachsen auf mit dem. Das gehört halt dazu. Irgendwann im Frühjahr ganz andere Situation. Und da möchte ich uns mal mit hineinnehmen in dieses Erlebnis. Diese Jünger damals, die haben all ihre Hoffnungen gesetzt in diesen Messias, in diesen Jesus, der mit ihnen unterwegs war, 3 Jahre lang Wunder getan hat, Kranke geheilt hat, Brot vermehrt hat, Stürme gestillt hat. Und alle Hoffnungen traurig. Da gab es einen Mann, in den hatten wir alle unsere Hoffnungen hineingesetzt. Und dort kann man lesen, in Lukas 24, Vers 21. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Also alle Hoffnungen waren in diesen Jesus gesetzt. Man hatte gehofft, er wird sein Reich aufbauen und auf einmal muss er wie ein Verbrecher an einem Kreuz sterben und wird begraben. Und das war die Wenn jemand tot ist, dann ist er tot. Ich meine, meine kleine Schwester, die hatte einige Haustiere gehabt in ihrem Leben. Ein Hamster und ein Hasen und ein Meerschweinchen und davon einige. Und meine kleine Schwester hat schon früh begreifen dürfen, wenn ein Tier tot ist, dann ist das unwiderruflich. Tot ist tot. Und sie hatte in unserem Garten bei meinen Eltern einen ganzen Friedhof mit Tieren, die sie begraben hat. Auch eure Kinder wissen das und jeder normale Mensch weiß das. Und als das Grab doch leer war. Und in diese Situation hinein kommt dann dieser Bericht, den wir alle kennen. 4 Evangelien erzählen davon, wie die Menschen das erlebt haben. Einen haben wir schon gehört, von Bernd vorgelesen. Petrus und Johannes machen einen Wettlauf. Der Jüngere ist natürlich schneller da und traut sich aber nicht ins Grab. Und der Petrus, der schaut rein und sieht Jesus, der da liegen sollte. Weil der Tod ist ja unwiederbringlich und unwiderruflich. Der müsste da liegen und er liegt nicht da. Und der Lukas berichtet uns dann das in einer ganz eindrücklichen Weise. ist keine Kategorie, das einzuordnen. Er wusste, hier ist etwas Eigenartiges geschehen. Und er wunderte sich über das, was geschehen war. Und was ich heute mit euch machen will in den wenigen Minuten, dass wir uns ein wenig wundern über das, was geschehen ist. Was bedeutet das, dass der Sohn Gottes von den Toten aufersteht? Ich meine, dass wir da heute hier sitzen und daran glauben oder vorgeben, daran zu glauben, das ist etwas Unnormales. Die meisten Menschen glauben daran nicht. Gestern zum Beispiel war ich noch mal abends unterwegs und wollte noch einmal ein wenig beten in den Weinbergen zwischen Heidesheim und Eschbach. Komme ich vorbei, weiß, morgen darf ich predigen über einen Auferstandenen. Und dann stehe ich da und danke dem Jesus, dass er nicht mehr am Kreuz hängt. Und auf dem Rückweg, dann gibt es dort so einen Hochsitz oder so einen Turm und dann sitzt da oben eine Frau. Und ich kann nicht anders. Ich muss ja zu der Frau gehen und erzählen, dass dieser Jesus, der da unten noch am Kreuz hängt, auferstanden ist. Und ich gehe da hoch und beginne mit ihr ein Gespräch über diesen Jesus und über meine Freude, dass er eigentlich lebt. Und sie fragt, was? Haben Sie ihn schon gesehen? Haben Sie mit ihm gesprochen? Ich sage, nein, ich hab ihn noch nicht gesehen, aber ich weiß von Leuten, die ihn gesehen haben. Und davon ist ja hier uns in der Bibel berichtet. Diese Frau, und ich habe bestimmt eine Dreiviertelstunde mit ihr reden dürfen, aber sie konnte nicht dahin kommen zu sagen, das ist für mich. Und so sind die Leute heutzutage. Ich habe in meiner Zeitung, die ich am Donnerstag gelesen habe, einen Satz gefunden. Über 60% der Deutschen sind Mitglied einer christlichen Kirche, aber fast jeder Dritte von ihnen glaubt nicht an ein Leben nach dem Tod. So auch die Frau gestern. Was mit mir passiert nach dem Tod, ist mir egal. Ich sage, aber es darf ihnen nicht egal sein. Und so leben die Menschen heutzutage. Sie glauben gar nicht daran, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und schon recht nicht glauben sie daran, dass einer von Gott kommt, hier lebt und dann auch aus den Toten aufersteht. Und das, was heutzutage eigentlich gang und gäbe ist, ist, dass Wissenschaftler und selbst Theologen, Menschen, die das besser wissen sollten, Theologen, die sagen, ja, das ist alles eine Massenpsychose. Das, was uns als Christen ausmacht, ist, dass wir der Erfindung von irgendwelchen Jüngern erlegen sind, die Erfahrungen gemacht haben in Visionen, in Halluzinationen und die ihren Anführer, von dem niemand leugnet, dass er da war. Jesus Christus war hier auf der Erde und hat viel bewegt. Jesus Christus hat hier sogar so viel bewegt, dass unsere Zeitrechnung danach bemessen ist. Und man erklärt es so, dass einige seiner Anhänger sich gedacht haben, wir möchten, dass er weiterlebt in unseren Herzen. Und deswegen erfinden wir eine Geschichte, dass er lebt. Und scheinbar hat diese erfundene Geschichte, diese Massenpsychose auch uns erreicht. Und wir sind auch diesem Trugschluss erlegen. Aber die Frage ist, können wir dabei stehen bleiben? Heute sagt man über die Auferstehung, sie ist erfunden. Wenn wir an Wunder denken, dann müssen wir fragen, erleben wir heute Wunder? Hast du schon mal ein Wunder erlebt? Nein? Dann sagen Wissenschaftler, da kann es keine Wunder geben. Erleben wir heute keine Wunder? Dann kann es keine Wunder geben. Und das ist ein absolut unfähiges Argument eigentlich. Und trotzdem ist es das, was die Wissenschaftler trägt. Wir erleben heute keine Wunder, also kann es sie nicht geben. Oder ein anderer Autor sagte in einem Interview, ein Wunder wie die Auferstehung ist nicht möglich, weil es nicht durch Ursache und Wirkung zu erklären ist. Aber gerade deswegen ist es ja ein Wunder. Wenn wir es erklären könnten, wäre es ja kein Wunder. Und deswegen, die Auferstehung ist etwas, was wir nicht beweisen können. So viel müssen wir festhalten. Wenn wir mit Leuten reden, wir können es nicht beweisen. Aber wir müssen auch nicht gleich in die passive Rolle und in die Verteidigerposition kommen, sondern wenn wir mit Leuten reden, dann können wir sie aber genauso herausfordern. Wir können es nicht beweisen, aber andere sollen uns mal beweisen, wie die Entwicklung des Christentums zu erklären ist. In einer radikalen Art und Weise, innerhalb von 70 Jahren, hat diese junge Bewegung von 12 Jüngern, 12 Anhängern, das ganze Römische Reich erreicht und durchdrungen. Und da entstand eine Bewegung daraus, wie es sie vorher nie gegeben hat und auch nachher nie gegeben hat. Es gibt andere Religionen wie der Islam oder wie der Buddhismus, die haben sich über Jahrtausende bis dahin entwickelt, wo sie heute sind. Und es gab kleine Schritte. Und hier mit einem Mal eine Explosion und das Evangelium ist da, diese Botschaft von dem Auferstandenen und Menschen werden verändert dadurch. Und dem müssen sich Kritiker des christlichen Glaubens stellen und sagen, wie ist das zu erklären? Einer der von den Toten auferstehen konnte, was brachte so viele von ihnen dazu, diese Haltung über Nacht zu ändern? Und wie sollen wir die hunderte von Zeugenaussagen der Auferstehung erklären, die noch jahrzehntelang lebten und öffentlich an ihrem Zeugnis festhielten, ja ihren Glauben mit dem Tod bezahlten? Das muss uns einer mal erklären, wie das zugegangen ist und wie das möglich war. Aber mit dieser Tatsache der Auferstehung, mit Auferstandenen eine Stadt in Griechenland erreicht, Korinth, eine Stadt, die durchdrungen war von Götzendienst und heidnischen Kulten. Da kommt diese Botschaft herein von einem Gott, der an einem Kreuz stirbt und aufersteht. So etwas Abstruses glauben die Menschen und werden dadurch verändert. Und als der Paulus dann unterwegs war und diese Gemeinde entstand, da merkte er auf einmal, war in der Gemeinde eine gewisse Bewegung, die sagte, die Toten auferstehen gar nicht. Und das kann man lesen in 1. Korinther 15. Und da möchte ich mit uns heute Morgen aber dieser 1. Korintherbrief wurde geschrieben 55 nach Christus. Und dort finden wir die erste Erwähnung von einer Bekenntnisformel über die Auferstehung. Und Paulus bezieht sich eigentlich auf diesen falschen Annahme, wie es in 1. Korinther 15, Vers 12 steht. Dort nämlich schreibt Paulus, wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt sei, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe? Paulus weiß, da sind Menschen in der Gemeinde, die tun die Auferstehung der Toten ab. Und hier geht es um und wenn einer aufgestanden ist, nämlich Jesus, dann müssen auch andere aufstehen. Anders geht es gar nicht. Und dann macht er eigentlich ein ganz langes Argument über die Auferstehung. Aber ich möchte mit uns in den Anfang von Kapitel 15 reingehen. Und dort finden wir etwas vor, was wir eigentlich sagen müssen, das kennen wir schon. Das kennen wir schon, das Evangelium und das, was wir immer wieder hören. Aber wisst ihr was? Ich werde euch, wenn ich hier vorne ein Prediger bin, ich werde euch nie etwas Neues erzählen. Weil das ist das Alte, was wir immer wieder hören müssen, weil wir es nie ganz und tief begreifen. Und deswegen lese ich mal von Vers 1 in Kapitel 15. Dort schreibt Paulus, ich erinnere habe. Erinnert euch daran, habt ihr es angenommen? Ihr habt es angenommen, es ist der Grund, auf dem ihr steht. Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet, wenn ihr an dem Wortlaut festhaltet, den ich euch verkündigt habe, oder habt ihr den Glauben vielleicht unüberlegt angenommen? Die Gemeinde Gottes, damals in Korinth und jetzt heute in Bad Krozingen, muss erinnert werden an das Evangelium, das wir schon wissen, das wir vielleicht schon 100-mal gehört haben. Aber das allein ist eigentlich die Grundlage unseres Glaubens, und viele Kirchen haben sich davon wegbewegt. Und es geht nicht mehr um das Evangelium. Und wenn in Deutschland eine Jugendevangelisation stattfindet und viele junge Leute dahin kommen, dann gibt es auch ein Evangelium, aber irgendwie fehlen Teile. Wir wollen uns mal anschauen, was für Teile gehören denn zu einem Evangelium dazu, das wir angenommen haben, hoffentlich du auch. Und das ich euch verkündigt habe und das ich jetzt auch verkündigen werde. Paulus sagt, denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Paulus sagt, ich habe euch etwas weitergegeben, etwas, was ganz wichtig ist. Das habe ich selber empfangen. Und wenn wir jetzt gleich die Formel lesen, dann gehen Theologen, Wissenschaftler davon aus, dass das eine Bekenntnisformel war, die schon gleich nachdem Jesus auferstanden ist und aufgefahren ist in den Himmel, gleich danach hat sich diese Formel gebildet. Und Paulus beruft sich auf diese Bekenntnisformel und sagt, Leute, das ist es, worum es geht. Und daran entscheidet sich alles. Und das hat er ihnen weitergegeben. Und dann lesen wir dort, denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe, Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift. Das ist der Beginn und das ist der wichtigste Punkt im Evangelium. Was bedeutet, dass Christus ist für unsere Sünden gestorben? Ich meine, der Begriff Sünde ist in unserer Zeit ein Begriff, den kann man gar nicht mehr richtig füllen. Wir sind Verkehrssünder und wir sündigen, wenn wir falsch und zu viel essen. Aber hier in diesem Problem der Sünde geht es um etwas viel Tieferes. Der Mensch befindet sich in einer Rebellion gegenüber Gott. Und dieses Problem und diese Rebellion nennt sich Sünde. Und es gibt eine große Trennung zwischen uns Menschen und Gott. Und wir können von uns aus dieses Problem der Sünde nicht lösen. Aber dazu ist jemand gekommen, um die Strafe für die Sünde zu tragen, die wir sonst hätten tragen müssen. Und deswegen musste einer sterben. Und ich wollte das der Frau gestern beibringen. Es brauchte jemanden, der viel besser war, der vollkommen war, der nicht die Fehler hatte, die wir haben, sondern der von Gott kommt und für uns zu einem vollkommenen Opferlamm wird. Und das war Jesus. Er ist für unsere Sünden gestorben, damit wir dem Zorn Gottes entfliehen können. Und dann lesen wir hier gemäß der Schrift. Paulus nennt keine besonderen Stellen, auf die er sich beruft. Das macht er an vielen anderen Stellen. Dort erwähnt er Belege aus dem Alten Testament, aber hier sagt er gemäß der Schrift. Und damit sagt Paulus eigentlich, das ganze Alte Testament, damit meint er die Schrift, das ganze Alte Testament ist eigentlich ein Zeugnis von dieser Tatsache. Christus ist gestorben für unsere Sünden. Das Alte Testament hat es in vielerlei Art und Weise vorgedeutet, in verschiedenen Schattierungen. Und Jesus selber, als er mit seinen Jüngern im Gespräch war und ihnen erzählt hat, dass das eigentlich schon so im Alten Testament aufgeschrieben war, er sagt dann am Ende von Lukas 24, als er sich verabschiedet, so steht geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen. Oder vorher in Vers 44 sagt er, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, in dem Gesetz Mose und in den Propheten und in den Psalmen. Und da müssen wir anfangen zu jubeln. Wow, das war keine neue Idee, die da auf einmal von irgendwelchen Jungen erfunden wurde, sondern das war etwas, was Gott vom ersten Buch der Bibel angekündigt hatte. Da wird einer kommen. Und er kam, um für unsere Sünden zu sterben. Und die Frage ist, die ich hier gleich stelle, ist das Problem deiner Sünde gelöst? Ist er für deine Sünden gestorben? Paulus sagt, er ist für unsere gestorben, aber bist du damit hineingenommen? Daran entscheidet sich deine ewige Zukunft. bist du damit hineingenommen, ist Christus für deine Sünden gestorben. Und dann der nächste Punkt, das ist der Beginn des Evangeliums und dann, er ist begraben worden. Er ist also nicht nur gestorben. Die Moslems sagen zu diesem Punkt, ja, er ist gestorben, aber er war nur scheintot und danach ist er in den Himmel aufgefahren. Aber nein, Paulus möchte wirklich beweisen und wir wollen es auch glauben, er war wirklich tot. Er ist begraben worden und hier ist das Bild halt von diesem Grab. Jesus war im Grab und er war begraben. Und deswegen dürfen wir davon ausgehen, dass sein Tod ein echter Tod war und nicht nur ein Scheintod. Und er ist auch nicht einfach vom Kreuz herab. Jesus, der nach 3 Tagen aus dem Grab aufersteht. Und nicht nur hier, sondern überall im Alten Testament finden wir diese Hinweise. Er ist am 3. Tag auferweckt worden. Das war der Auferstehungssonntag. Das war der Tag, den wir heute auch feiern wollen. Das war der Tag, als die Jünger, als die Frauen zum Grab kommen und sehen, das Grab ist leer. Er ist auferweckt worden. Und das Interessante ist, Paulus, der sieht das als eine geschichtliche Tatsache und sagt, das war so. Da zweifelt niemand dran. Und er geht zwar jetzt nicht in die Details. Diesen alten Namen von Petrus, weil er auch schon zu dieser Bekenntnisformel dazugehörte, Kephas. Jesus ist in Petrus erschienen. Der Petrus, der hat davon bezeugt. Also Petrus ist ein Zeuge. Er hat ihn gesehen. Er hat mit ihm geredet. Wahrscheinlich können wir das im Lukas hineindeuten. Wir lesen nicht wirklich von einer Erscheinung, wo Petrus einzeln erschienen ist, sondern später am See, da erscheint Jesus dem Petrus in aller Klarheit vor allen Jüngern. Aber er erschien dem Kephas als Ersten. Die Frage, aber für diese Bekenntnisformel und für den Glauben der Christen, um ihn weiterzugeben, an andere Menschen, da galten Frauen nichts. Er ist Frauen erschienen, da würden die Leute nur lachen. Was, Frauen? Frauen hatten in der damaligen Zeit keine Kraft, wenn es um eine Zeugenaussage ging. Man vertraute ihnen nicht, von der gesellschaftlichen Stellung her. Und deswegen hat man sich hier auch nicht eingefügt. Historisch gesehen wäre es richtig, Jesus ist zuerst den Frauen erschienen. Das ist übrigens einer der Hinweise, warum diese Geschichte der Auferstehung nicht erfunden sein kann. Denn hätten die Jünger eine glaubwürdige Geschichte geschrieben, dann hätten sie gewiss nicht die Frauen als erste Zeugen hineingedichtet. Weil wer vertraut schon Frauen? Aber hier sind es, also damals, wer vertraut? An den 12. Aufmerksame Bibelleser würden merken, oh Moment mal, 12? 12 waren es doch nur bis zu dem Zeitpunkt, wo Judas den Bissen eintauchte und dann die Gemeinschaft der Jünger verließ. Und hier sind es wieder die 12. Also man geht davon aus, dass die 12 einfach ein technischer Begriff war für diese Schar der Jünger, denen Jesus erschienen ist. Jesus ist dem Judas nicht erschienen. Und Judas gehörte nicht mehr zu den 12. Es waren nur noch 11. Aber diese Formel der 12 Jünger, die hat sich wahrscheinlich gehalten. Später, ganz klar in den Evangelien, die dann geschrieben wurden, wird nur von 11 Jüngern gesprochen, denen Jesus erscheint. Und dann weiter. Paulus kann nicht aufhören mit Zeugen, die Jesus gesehen haben. Dann erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich. Die meisten von ihnen sind noch am Leben. Einige sind entschlafen. Paulus sagt hier, Leute, es gibt noch Menschen, die haben ihn gesehen, mit denen kann man reden. Willst du einen treffen, der Jesus gesehen hat, ich kann dir den Kontakt besorgen. Einige sind schon tot, aber einige leben noch. Und die können dir berichten. Also das war wirklich so. Und dann, danach erschien er dem Jakobus. Jakobus, man geht davon aus, dass das der Bruder von Jesus war. Jemand, der erst später zum Glauben kam und eine große Rolle spielte in der ersten Kirche. Und man geht davon aus, dass Jakobus diese besondere Stellung hatte, weil er eine lebendige Begegnung mit dem Auferstandenen gehabt hat. Und wir lesen davon nichts in der Bibel, wo das war, aber wir können davon ausgehen, dass es war. Paulus erzählt hier davon und dann auch allen Aposteln. Und die Frage ist dann hier, wie sieht Paulus sich in diesem Ganzen? Und das ist eine ganz besondere Aussage, die Paulus hier macht. Als Letztem von allen, als Letztem. Danach hat niemand mehr Jesus leibhaftig gesehen. Paulus ist der letzte Zeuge der Auferstehung. Als Letztem von allen erschien er auch mir, dem Unerwarteten, der Missgeburt. Wow. Wie beschreibt Paulus sich hier? Und wenn man in diesen griechischen Wortlaut reinschaut, dann muss man begreifen, das sind richtig abartige Ausdrücke von einer Missgeburt. Frauen, die wissen, wenn sie ein Kind verlieren, es ist nichts Schönes. Es tut weh, einen Menschen zu verlieren, den man in sich getragen hat. Und hier bezeichnet Paulus sich so, als Missgeburt, als Frühgeburt, als Mensch, der zum völlig falschen Zeitpunkt auf die Welt kommt. Und ich glaube, das passt zu dem, wie Paulus sich fühlte. Die Jünger, die hatten ja schon Kontakt mit Jesus gehabt. Die waren ja 3 Jahre mit ihm unterwegs und dann begegnet er ihnen. Auch für die war es überraschend. Aber hier haben wir einen Mann, der war ja ein Jesus-Hasser und ein Verfolger von Jesus-Anhängern. Einer, der dem Judentum anhing. Einer der eifrigsten. Und der hätte sich niemals vorstellen können, zu einem Jesus-Anhänger zu werden. Und Jesus erscheint ihm in einer Art und Weise, dass Paulus von einer Missgeburt spricht. Also von einem Zeitpunkt, den er nicht erwartet hatte, der so unerwartet kam, dass Paulus, im Bild gesprochen, 3 Tage blind war. Das hat ihn so erwischt, diese Begegnung mit Jesus, und hat ihn so verändert. Und das ist für mich auch eines der Zeugnisse, warum die Begegnung mit Jesus real ist und Menschen verändert. Der Paulus, wenn es jemanden gab, der anders unterwegs war und für den es schwierig war, jetzt sein Denken und sein Leben zu ändern, dann war es der Paulus. Der hat alles gehabt, was er wollte. Der war ein Karrieremensch. Der hatte in der Religion der Juden, war er der Top-Mann. Der hatte sich nichts zu Schulden kommen lassen. Er hatte von dem Geschlechtsregister und all den Privilegien, die ein Jude haben sollte, war Paulus der Beste. Und auf einmal kehrt er sich radikal um und wird zu diesem Mann, den wir heute kennen. Einem Mann, der auch dann in den Tod gegangen ist. Und das müssen wir begreifen. Diese Männer, von denen Paulus erzählt, Kephas und den 12, diese sind alle bis auf den Apostel Johannes in den Tod gegangen für diese Idee, für diese Begegnung mit dem Auferstandenen. Und wer mag da behaupten, das war eine erdichtete, erfundene Geschichte, ein Märchen sozusagen, wenn Menschen dafür in den Tod gehen, wie Petrus, wie Paulus, wie Jakobus, die alle getötet wurden für diesen Glauben. Die Frage ist, was haben wir jetzt davon, dass Jesus auferstanden ist? Wir haben die Vergebung der Sünden, ja. Aber Paulus nimmt dann Bezug in dem ganzen Kapitel 15 und erzählt, dass es sein muss. Und wenn die Auferstehung nicht geschehen wäre, was wäre dann? Lass mich kurz 4 oder 5 Punkte nennen. Einer Punkt ist in Vers 14, Kapitel 15. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, also gibt es keine Auferstehung, dann ist unsere Verkündigung leer und euer Glaube sinnlos. Du sitzt hier völlig vergeblich und es ist absoluter Quatsch, dass du hier sitzt, wenn das nicht wahr ist. Und dass ich hier vorne stehe und mein Geld damit verdiene, anderen Menschen davon zu erzählen, ist eine absolute Idiotie, wenn das nicht wahr ist. Ohne die Tatsache der Auferstehung ist unser Glaube sinnlos. Als zweites in Vers 17, wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid immer noch in euren Sünden. Ja, Jesus hat am Kreuz unsere Sünden getragen, aber erst durch die Auferstehung wurde der Sieg über unsere Sünde besiegelt und errungen. Und deswegen gehören Kreuz und Auferstehung zusammen. Und wir können das eine nicht ohne das andere haben. Und deswegen, ohne die Tatsache der Auferstehung, gibt es keine Lösung für das Problem unserer Sünde. Wir sind verloren. Wir sind eine Menschheit, die nicht weiß, wohin mit ihrer Schuld, wohin mit der Trennung, die wir zu Gott haben. Und dann als nächsten Grund in Vers 19. Wenn wir unsere Hoffnung nur in diesem Leben auf Christus gesetzt haben, sind wir erbärmlicher dran als alle anderen. Paulus, dann sind wir erbärmlicher dran als alle anderen Menschen. Ich will es mal so formulieren. Wenn die Auferstehung nicht geschehen wäre, dann stünden wir am Ende alle als Idioten da. Weil wir glauben an etwas, was uns Hoffnung gibt und es bringt keine. Wir setzen uns ein, wir leben mit diesem Gott und wir dienen anderen und wir glauben, dass es einen Wert hat, für Gott zu leben. Wenn es aber keine Auferstehung gibt, dann hat dieses Leben nur diese Bedeutung. Dann stehen wir am Ende da als Menschen erbärmlich wie alle anderen. Und die Frage ist, wäre das so in deinem Leben? Stündest du wirklich elend da, wenn die Auferstehung nicht geschehen wäre? Oder würdest du dich gar nicht unterscheiden von anderen Menschen? Nächsten Punkt in Vers 55, dann am Ende. Paulus macht eine lange Ausführung über die Auferstehung und am Ende dann: Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Was sagt er hiermit? Ohne die Auferstehung sind wir der Macht des Todes ausgeliefert. Vor 2 Wochen war ich mit meiner Frau in Italien. Und in Italien gibt es Friedhöfe, die sind anders wie bei uns. Da gibt es an jedem Grabstein ein Bild von dem, der gestorben ist. Und auf einmal wird dieser Tote, in Deutschland sind es ja nur Namen, auf einmal bekommt dieser Tote ein Gesicht und ein Bild und ein Schicksal steckt dahinter. Und mir wurde so viel mehr bewusst, dass der Tod eine Macht sterben. Jeder ist schon gestorben. Alle aus deiner Familie, die vorher da waren, die sind schon gestorben und du wirst auch sterben. Und ohne die Auferstehung wärst du dieser Macht des Todes ausgeliefert und hättest keine Hoffnung. Aber jetzt darf Paulus sagen, und jetzt darf ich auch über den Friedhof gehen und muss nicht traurig sein, dass ich da eines Tages landen werde, sondern ich weiß, Tod, wo ist dein Sieg? Du hast den Sieg nicht mehr über mich und auch nicht über dich, weil es eine Auferstehung gibt. Und deswegen dürfen wir jubeln und hoffen. Und wir dürfen auch wissen, ohne die Auferstehung gäbe es für uns keine leibliche Auferstehung. Aber weil Jesus auferstanden ist, dürfen auch wir leben. Jesus sagt es in aller Klarheit in Johannes 11, Vers 25. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist unsere Zukunft, die wir haben. Wir dürfen erwarten, das, was Paulus sagt in Römer 8, Vers 11, wenn nun der Geist dessen, der Christus Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch ist, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber wieder lebendig machen. Du wirst wieder lebendig werden und du darfst für ewig leben. Das ist die Botschaft der Auferstehung und das ist die Botschaft der Freude. Und das durfte ich der Frau gestern erzählen. Und sie schaute mich an wie ein Auto und sie konnte gar nicht verstehen, dass da einer glaubt, er wird nach dem Tod weiterleben. Und die Frage ist, glaubst du daran heute Morgen? Oder glaubst du nur daran, wenn du diesen Jesus gesehen hast? Als Jesus seinen Jüngern begegnete an einem Punkt, da fehlte einer der Jünger. Das war der Thomas. Der Thomas, der fehlte. Und sie erzählten ihm davon, dass dieser Jesus auferstanden ist. Und er sagte nur, ich glaube nur, wenn ich ihn gesehen habe. Ja. Und er aber sprach zu ihnen, ich will es mal lesen, wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand an seine Seite, so werde ich nicht glauben. Wie sieht es aus mit deinem Glauben? Wann willst du glauben? Wenn du ihn gesehen hast, wenn du ihn berührt hast. Und das Besondere ist, 8 Tage später, die Jünger sind wieder zusammen und Jesus erscheint. Und da ist der Thomas. Und da ist Jesus. Und dann spricht er zu Thomas, Jesus, ja. Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Das ist die einzige Reaktion, die dann aufkommen muss, wenn wir begreifen, wer Jesus ist. Und was er getan hat. Der Thomas ruft nicht, ey, du bist ja wirklich auferstanden. Wie cool. Nein, der Thomas zerbricht und anerkennt, Jesus ist Gott. Und ihm gebührt die Ehre. Ihm gebührt die Anbetung. Ihm folge ich und für ihn werde ich sterben. Und die Frage ist, wollen wir Thomas sein? Jesus sagt dann weiter, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Und dazu lade ich dich ein. Es gab nicht viele, die Jesus gesehen haben. 500, vielleicht ein wenig mehr als 500. Aber Millionen von Menschen haben diesen lebendigen Jesus erlebt und durften an ihn glauben, auch wenn sie ihn nicht gesehen haben. Und wenn du heute Morgen noch nicht an ihn glaubst und wenn heute Morgen das Problem deiner Schuld noch nicht gelöst ist und du keine Hoffnung hast über den Tod hinaus und du der Macht des Todes ausgeliefert bist, dann lade ich dich ein, glaub an den, der sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben und du darfst leben, auch wenn du stirbst. Und er gibt dir das Leben. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Und ich wünsche uns so sehr, dass wir begreifen, Ostern ist mehr als Tradition. Ostern ist mehr als Ostereier, sondern Ostern ist die Hoffnungsbotschaft, ohne die wir verloren werden. Und diese steht für jeden bereit. Jeder darf sie annehmen. Und falls du das heute Morgen tun willst, dann bin ich gerne bereit, mit dir darüber zu reden, mit dir darüber zu beten. Aber jetzt will ich nochmal danken. Jesus, danke dir. Du sagst, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und so dürfen wir ausrufen, Tod, wo ist dein Stachel? Der Fluch der Sünde ist nicht mehr. Jesus, du hast ihn beseitigt. Und wir dürfen leben, weil du lebst. Und du weißt, Herr, wie viele von uns Hoffnung haben. Und ich bete, dass die Freude hochkommt. Und du weißt, wie viele hier ohne Hoffnung sind und dich noch nicht erkannt haben in der Weise wie Thomas, der dich angebetet hat. Ich bete darum, Herr, bitte, lass niemanden hier ohne Hoffnung herausgehen. Danke, dass du das tun kannst. Amen.